ARD. SWR Kultur. Forum.
Terror beim CSD. Wie geht es jetzt weiter? Am Mikrofon ist Thomas Ihn. Nach dem mutmaßlichen islamistischen Anschlag beim Christopher Street Day in Berlin sind Trauer und Betroffenheit groß und politische Forderungen schnell bei der Hand. Gefährder sollen in Abschiebehaft, Sicherheitsbehörden größere Befugnisse erlangen. Mit welchen Mitteln hätte man den Anschlag verhindern können? Welche politischen Konsequenzen müssen daraus folgen? Geraten beim Eintreten für Demokratie und Vielfalt die Gefahren des Islamismus zu sehr aus den Augen? Darüber diskutieren wir in diesem Forum in SWR Kultur mit Seyran Ateş, die Autorin und Anwältin, stammt aus der Türkei. Sie hat 2017 mit anderen die Ibn Rushd Goethe-Moschee in Berlin gegründet. Dort wird eine progressive Form des Islam gepredigt. Frau Ateş war Zeugin und Opfer islamistischer Gewalt und steht unter Polizeischutz. Professor Dr. Susanne Schröter, Ethnologin und vergleichende Kulturwissenschaftlerin. Ihre Kritik am woken Denken, der ungesteuerten Migration und der Rolle des Islams haben ihr zahlreiche Anfeindungen gebracht. Und Stefan W., Sprecher der Gewerkschaft der Polizei im Landesverband Berlin. Ihre Kollegen und Kolleginnen, Herr W., konnten den Anschlag nicht verhindern, aber sie haben in der Nacht beim Christopher Street Day und später bei der Ergreifung von Abdul Balut, bei der dieser getötet wurde, offenbar alles richtig gemacht. Können Sie uns kurz berichten, wie Sie die Ereignisse erlebt haben?
Ja, der Anschlag ist natürlich dramatisch. Der Christopher Street Day, verlief friedlich. Die Leute haben gefeiert, haben ein gutes Zeichen nach außen gesandt, wofür Berlin steht. Und als wir alle dachten, der Einsatz ist vorbei, jetzt wird noch so ein bisschen Party gemacht am Brandenburger Tor, da ist es dann passiert, dass im Nahbereich des CSD, also des Endplatzes, ja, der Attentäter in dem Bereich reinfuhr, Menschen verletzte, eine Frau starb und dann flüchtete er durch den Tiergarten. Ist dramatisch, wenn man dann noch die Kollegen im Nachgang noch hört und mit ihnen redet, was es auch bei denen ausmacht, in den Tiergarten dann zu gehen, zu wissen, vielleicht ist man jetzt auch der Nächste oder die Nächste, die Opfer des Anschlags ist, weil ein Terrorist, das Drehbuch, sage ich mal wieder, schreiben wir alle nicht, der hat es in seinem Kopf, der handelt vielleicht, ja, ferngesteuert und da Drogen, wir wissen es alle nicht. Und die ersten Dinge gingen ja gleich los. Aber wer weiß, wo wir den fassen, in Italien, wie beim letzten Mal nach dem Breitscheidplatz. Und nach 22 Stunden muss man einfach mal sagen, der Einsatz war erfolgreich. Also wir haben ihn, unabhängig davon, ob lebendig oder tot. Wir müssen auch sagen, ja, im Nachgang, als der Anschlag passierte, funktionierte alles vor Ort. Die Polizei, die Rettungskräfte, das muss man schon fast, so groß die Trauer auch ist, als Erfolg sehen, wie schnell den Menschen vor Ort geholfen wurde, wie schnell weiteres Schlimmes verhindert wurde. Also aus polizeilicher Sicht muss man sagen, das Konzept am Anfang, es war da. Wir können aber nicht 100% Sicherheit bieten. Wir sind eine andere Gesellschaft. Und ich sag mal so, als kleines, ja, in Diktaturen gibt es auch Anschläge. Also was wollen wir opfern für noch mehr Sicherheit? Darüber muss man offen diskutieren. Ich glaube auch ganz schwer, heute schon die Paradelösung hier entwickeln zu können, ob Politik sich so einen Gefallen tut, immer wieder heute schon Forderungen zu stellen. Ich glaube, wir müssen zusammenkommen, darüber reden, was ist praktikabel, was möchte eine Gesellschaft auch und welche Rolle spielt die Politik dann eben Dinge umzusetzen, dass Justiz und Polizei dann mit den Möglichkeiten auch funktionieren.
Und dafür haben wir jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit, Herr W. Ja. Frau Schröter, ist dieser Fall ein tragischer Einzelfall oder ein Beispiel dafür, dass unser Rechtsstaat die ideologische Tiefe des islamistischen Terrors immer noch unterschätzt?
Ja, zunächst mal ist es kein Einzelfall. Also wir hatten ja zwei Angriffe, die es auch in die Presse geschafft haben. 2020 ist ein schwules Paar attackiert worden von einem Islamisten, der übrigens auch wie Abdul Balu in einer Radikalisierungsmaßnahme war, ist auf ein schwules Paar losgegangen mit einem Messer und einer der Männer ist erstochen worden, der andere wurde schwer verletzt. Und der zweite Fall war 2022 auf dem CSD in Münster. Da hat ein tschetschenischer Islamist Frauen verbal erstmal attackiert. Und dann ist ein Transmann dazwischen gegangen und wollte helfen. Und diesen Mann hat er dann totgeschlagen. Also von daher gibt es das schon nicht nur einmal. Und darüber hinaus muss man einfach wissen, dass Islamismus eine Ideologie ist, die nicht gleichbedeutend ist mit dem Islam, sondern es ist eine stark politisierte Form des Islam, eine radikalisierte Form des Islam. Und in diesem Islamismus gilt Homosexualität, gilt Transsexualität als Vergehen gegen Gott. Und man glaubt, dass man ermächtigt ist, auch von Allah da tätig zu werden. Und das ist relativ tief verankert, selbst in vielen muslimischen Communities, die wir hier haben. Das wissen wir von Berichten von Schwulen und Lesben, die ein wirklich nicht einfaches Leben haben. Und ich habe selber mal im Jahr 2022 an der Goethe-Universität in Frankfurt eine Konferenz gemacht zum Thema Queer im Islam. Und da sind die hessischen muslimischen Studentengemeinden allesamt Sturm gelaufen und haben mich beschuldigt, ich würde alleine, weil ich das Thema aufgreife, den Islam zerstören wollen. Also von daher ist dieses Thema im Islamismus eigentlich omnipräsent. Der Islamismus ist immer homophob. Es gibt es nicht anders als einen homophoben Islamismus. Und dieses Problem, das haben wir leider immer noch nicht richtig auf dem Schirm, muss man ganz ehrlich sagen. Dass eine Gefahr für unsere Demokratie eben auch aus dieser Ecke kommt.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es da auch so eine große Schnittmenge zwischen Islamismus und Islam?
Ja, das ist jetzt nicht so einfach. Der Islam ist eine Weltreligion mit sehr vielen unterschiedlichen Strömungen, sowohl theologischen Strömungen als auch vor allem in der Pragmatik, in der Auslebung sehr unterschiedlich. Aber Islamismus eben tatsächlich ist eine extremistische Strömung im Islam. Die haben wir auch in allen islamisch geprägten Ländern. Und überall dort machen sie auch Schwierigkeiten. Wenn sie dann tatsächlich die Macht übernehmen, dann haben wir Verhältnisse wie bei den Taliban oder dann haben wir Verhältnisse wie bei den islamistischen Milizen, Al-Qaida und IS.
Frau Atesch, das Amtsgericht Tiergarten hat den mutmaßlichen Täter trotz der Gefährdung, die von ihm ausging und obwohl ein Richter und zwei Schöffen dies wussten, in die Freiheit entlassen. Die sogenannte Vorbewährung ist im Jugendstrafrecht ein Mittelding zwischen Bewährung und Knast. Ein Deradikalisierungsprogramm sollte dem jungen Mann helfen, ein besserer Mensch zu werden. Waren die Richter naiv?
Ich würde sagen, ja, ganz offen und ehrlich. Ich denke, dass manch ein Richter oder Richterin, insbesondere bei solchen Tätern, teilweise sehr naiv reagieren im Sinne von, wir wollen Menschen helfen, sich zu resozialisieren und eine Chance geben. Denn, also ich sage ganz klar ja, weil bei der Geschichte, die dieser junge Mann mitgebracht hat, hätte der auf jeden Fall unter strengster Kontrolle seine sogenannte Resozialisierung oder Integration durchführen müssen. Und wenn es Fußfesseln sind oder sonstige Dinge, die wir leider teilweise noch nicht haben, aber er hätte extrem engmaschig kontrolliert werden müssen und verfolgt. Und auf keinen Fall ist so ein junger Mann bei dieser Vorgeschichte aus meinen Erfahrungen nicht in der Lage, tatsächlich nur mit so irgendwelchen Entradikalisierungsworkshops ja wieder zurückzugewinnen. Also mehr als Naivität kann ich da wirklich nicht reinlesen.
Nun sind ja Amtsrichter, auch ihre Schöffen, nicht immer die hellsten Kerzen auf der Torte, wie man so sagt. Also wie erklären Sie sich, ich habe dafür keine Erklärung, dass man ein so diffiziles und so gefährliches Problem einem Gericht überlässt, das offenbar mit der Aufgabe überfordert ist?
Ich kann mir das gar nicht erklären, nachdem wir einen Anschlag hier am Breitscheidplatz hatten und nach 9/11 diverse, viele, viele islamistische Anschläge hatten, verstehe ich sowieso nicht. Und ich kann mich da Frau Schröter anschließen. Ich verstehe nicht, dass wir keine vernünftige öffentliche Debatte darüber haben, dass wir nun mal mit diesen Gefährdern eine ganz besondere, spezielle Gruppe haben, die ganz besonders und speziell beobachtet werden muss und die auf keinen Fall in so frei gelassen werden darf. Also ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich kann vielleicht eine Erklärung dann bieten, weil eben nicht geredet wird oder in der Öffentlichkeit eher darüber geredet wird, dass man Ausländerfeindlichkeit nicht schüren will, dass man diese Täter nicht stigmatisieren will. Und da will ich erinnern an den Vergewaltigungsfall, die sexuellen Übergriffe in Neukölln. Mhm. Was haben Sie denn da gemacht? Da hieß es auch unter Sozialarbeiterinnen, unter Leuten, Entscheidungsträgerinnen und Trägern.
Das war ein Jugendclub, in dem das passiert ist. Da wurde ein Mädchen von mehreren Jungs bedrängt. bedrängt und sexuell ausgebeutet.
Ja, und auch vergewaltigt. Und eine wurde vergewaltigt. Der Vater hat es dann irgendwann öffentlich gemacht, zur Anzeige gebracht. Was ist passiert? Es ist in der öffentlichen Debatte, aber auch unter den Entscheiderinnen eben, die Diskussion gewesen, wir dürfen diese armen Araber-Jungs ja nicht stigmatisieren, weil die sind doch eh schon Opfer. Sie sind doch eh Opfer von Ausgrenzung. Und da wird es wirklich polemisch, da wird es zynisch. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt, weil wir in der öffentlichen Debatte, sobald es um Islamisten geht, ja, wir sprechen hier über Terroristen, Islamisten, Extremisten, da sind die allermeisten Menschen blind auf dem Auge, dass diese Leute auch rechts gestrickt sind, also ideologisch auch rechts zu verorten sind. Das sehen viele Leute nicht und dann gucken sie weg. Und ich denke, dass leider auch in den Gerichten ähnliche Personen sitzen.
Ich würde gerne noch wissen, was Herr W. zum Amtsgericht sagt.
Ja, das ist schwierig. Wir haben ja ein Erwachsenenstrafrecht und ein Jugendstrafrecht. Und das Jugendstrafrecht soll ja irgendwie erziehen, wobei man immer natürlich bei dem speziellen Fall jetzt schon überlegen muss, da wird jemand 24/7 wahrscheinlich auch über Social Media radikalisiert und der geht dann vielleicht ein, zwei Mal für, ich weiß es nicht, aber vielleicht 2 Stunden zu einem Deradikalisierungskurs. Also ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil danach wirken Social Media und andere Einflüsse aus dem Bekanntenkreis weiter. Ob das wirklich jetzt das Mittel ist, was irgendwie gegen diese Szene hilft, das sieht man an den Zahlen. Also diese Menschen werden mehr. Also scheint ja das, was wir in Deutschland dagegen unternehmen oder wie wir probieren zu wirken, dagegen zu wirken, eben nicht die richtigen Mittel hat zurzeit. Also wir müssten eigentlich irgendwann an den Punkt kommen, wo wir Mittel haben, dass wir merken, die Menschen werden weniger. Wir haben sie mehr im Blick. Also wir treten ihnen quasi auf den Füßen rum. Wir sind bei denen durch die Polizei vielleicht auch im Wohnzimmer, in Anführungsstrichen. Also wir finden sie und wir sind dabei. Wir beobachten euch 24/7, also dieses Gefühl muss vielleicht da sein. Also dieses verdeckte Ermitteln kann helfen, aber vielleicht muss man auch mal sehr offensiv vor der Haustür stehen. Aber da ist natürlich auch der gesellschaftliche Aspekt, was wollen wir und wie wollen wir, welche Polizei wollen wir, ist dann wichtig. Also eine Gesellschaft, glaube ich, ist bereit für mehr Sicherheit.
Sicherheit. Wir wollen Sicherheit, also ich finde das absolut richtig, was Sie sagen. Solche Menschen müssen spüren und sehen, dass sie beobachtet werden. Also, dass da jemand so freigelassen wird und in der Stadt frei sich bewegen kann, auskundschaften kann, wo er einen Anschlag verüben könnte und dann auch wirklich alles gut vorbereitet. Das bedeutet ja, dass man nicht nah genug an ihm dran war. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft das durchaus differenzieren kann. Denn dadurch, dass dieser Mensch verfolgt wird, wird meine Freiheit nicht eingeschränkt. Im Gegenteil, ich fühle mich dann freier und sicherer, dass solche Leute beobachtet werden.
Genau, ja, im Gegenteil. Die Freiheit wird ja eingeschränkt, wenn Menschen sich nicht mehr trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen, in öffentliche Verkehrsmittel zu steigen. Viele Frauen, ich lebe ja im Frankfurter Raum, die gehen nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr in öffentliche Verkehrsmittel. Die bleiben zu Hause. Also ich meine, das sind Verhältnisse, von denen hätten wir nicht gedacht, dass die jemals kommen. Also Sicherheit scheint mir ganz wichtig zu sein, damit wir überhaupt die Freiheitsrechte, die wir haben, damit wir die auch leben können. Und damit Menschen sich nicht einfach eingeschüchtert zurückziehen in ihre eigenen 4 Wände.
Und deswegen sage ich auch, ich spreche Ihnen auch ab, Teil der Gesellschaft zu sein, weil diese Gesellschaft ist so nicht. Das ist eine Parallele, eine Parallelgesellschaft, die sich da entwickelt. Und da muss der Staat eben, um die Gesellschaft auch zu schützen, weil als Bürger treten wir Dinge ab an den Staat, dass er uns auf uns aufpassen muss, dass er quasi das Gewaltmonopol hat, dass wir es nicht durchführen. Also der Staat muss Gesetze schaffen, mit denen Polizei und Justiz in Lage versetzt werden, eben so zu handeln, dass der Mensch sich draußen sicher fühlt. Und das muss auch transportiert werden, offensiv. Weil sonst, ich sag mal, auch die Ränder dadurch natürlich profitieren und immer größer werden, weil man dem Staat nicht mehr vertraut. Also wenn eine Gesellschaft sich vom Staat entfernt, also von den staatlichen Institutionen, dann haben wir irgendwann ein Riesenproblem mit der Demokratie. Und wir leben in einem guten Land und da müssen wir auch uns bewusst werden, dass wir handeln müssen. Und wie gesagt, ich sage immer wieder, die Zahlen steigen in der Radikalisierung, also scheinen die Instrumente, die wir zurzeit haben, nicht die richtigen zu sein.
Der Staat, das ist die Polizei, aber der Staat, das sind ja auch die Gerichte. Und wenn die Gerichte milde walten lassen und die Polizei hart durchgreift, wie löst man den Widerspruch auf?
Das ist das Problem, nicht wahr?
Ja. Ja, wir leben halt in einer Gesellschaft, die sich in einer Zeit, die sich weiterentwickelt. Wir müssen also Lösungen finden. Ich sag mal jetzt nicht falsch verstehen, die nicht 1985 sind, sondern die Gesellschaft. Wir leben in einer Zeit, die ist so schnell, so wahnsinnig schnell. Und wenn Gesetze sollten immer überdacht sein, aber wir müssen mit der Zeit gehen, sonst überholt man uns mehrfach oder überrundet man uns quasi. wie in so in einem Rennen und wir gucken nur noch hinterher und was um uns herum passiert und das kann nicht die Lösung sein.
Aktuell ist es ja so, dass diese Menschen, die Extremisten, unsere Freiheit und Demokratie und unseren Rechtsstaat voll ausschöpfend missbrauchen. Also an der Stelle müssen wir doch wach werden, dass wir als Verteidigerinnen und Verteidiger der offenen Zivilgesellschaft, des Rechtsstaates, dass wir zusehen müssen auch, dass wir all die Mittel, die wir dagegen haben, dass wir die ausnutzen und nicht Liberalität angeblich so weit walten lassen, dass wir auch beim Jugendstrafrecht weiterhin einfach dieses softe Du-Du-Du-Strafrecht anwenden, sondern klar sehen müssen, dass bestimmte junge Menschen derart radikalisiert sind, dass wir sie anders überwachen müssen und anders behandeln. Das hätte an dieser Stelle passieren müssen. Und wir reden auch jetzt auch wieder so viel über die Täter und es ändert sich nichts. Erstmal mein Beileid an die Familie, die ihre Mutter, Schwester, wen auch immer verloren hat und all die Verletzten. Wir reden so wenig über die Situation der Opfer, das spreche ich deshalb an, weil Frau Schröder hat das ja gerade erwähnt. Wir schränken uns inzwischen in unserer offenen, freien Gesellschaft so weit ein, dass diese Täter immer mehr Raum bekommen.
Genau.
Unter Missbrauch eben unseres Rechtsstaates und der Demokratie, der liberalen Gesellschaft. Und am Ende des Tages wird unsere Demokratie verraten von denjenigen, die das auch noch unterstützen.
Vielleicht reden wir deshalb so intensiv über die Täter, weil wir selber alle Opfer werden könnten oder unsere Kinder.
Ja, absolut. Und Frau Schröder sagte das ja gerade, sehr viele junge Menschen gehen nachts nicht mehr gemeinsam in die U-Bahn oder S-Bahn. In Berlin sieht das genauso dramatisch aus und wir werden das für ganz Europa, kann man das sagen. Ich weiß das aus allen Berichten aus diesen Ländern. Und in Berlin ist das so, hat so Überhand genommen, dass viele junge Frauen vor allem nur noch Uber oder Taxi fahren. Und was bedeutet das?
Ja.
Die müssen sich das mal leisten können. Und nicht alle können sich das leisten.
Naja, und ich erinnere auch daran, dass doch vor einigen Jahren, ich glaube es war 2024, die Polizeipräsidentin von Berlin davor warnte, Frauen warnte und Homosexuelle und Juden warnte, bestimmte Viertel zu betreten, beziehungsweise dazu riet, ganz stark aufzupassen. Und da muss man sagen, da ist etwas eingerissen, was wir eigentlich nicht hinnehmen können. Dass wir nämlich Räume haben, Angsträume, vor denen selbst die Polizei rät, sie besser nicht zu betreten. Also da muss doch im Prinzip die Intention sein, diese Angstträume wieder aufzulösen. Also in unserer Gesellschaft sollte man nirgendwo Angst haben müssen. Das muss das Ziel sein und sich nicht mit einem Status quo zurechtfinden, der grundsätzlich absolut schwierig ist.
Terror beim CSD, wie geht es jetzt weiter? Unser Thema hier im Forum in SWR Kultur mit Sheyran Atesh, Anwältin, Autorin und progressive Muslima, Professor Dr. Susanne Schröter, Islamkritikerin und Stefan W. von der Gewerkschaft der Polizei. Herr W. hat vorhin schon mal von den Zahlen gesprochen. Ich nenne sie mal ganz kurz. Die sehen so aus, fast 30.000 Menschen, überwiegend Männer, werden der Szene werden der islamistischen Szene zugerechnet und etwa ein Drittel von denen befürwortet Gewalt. Das sind so etwas über 9.000. Und 450 sind sogenannte Gefährder. Also selbst wenn man es dürfte, kann man all diese Leute nicht überwachen oder einsperren. Also was kann man denn da tun? Oder ist uns das Problem schon längst über den Kopf gewachsen?
Man müsste an vielen Stellschrauben drehen. Ne? Also in meiner Welt wäre es so, wir müssen gucken, was kann Polizei überhaupt leisten. Wir müssen erstmal über, wie viele Menschen sind wir in der Polizei. Und da muss man gucken, sind die Gesetze eigentlich, die wir heute haben, überhaupt noch dem heutigen Stand entsprechend oder reden über Dinge, die wir eigentlich, wo wir sagen, da müssen wir schon viel weiter sein. Wir müssen auch darüber reden, wie viel Geld geben wir für Digitalisierung aus, welche Möglichkeiten geben wir den Sicherheitsbehörden.
Können Sie das nochmal konkret machen, wo wir weiter sein müssten?
Nein, ich frage mal, ich bin so ein Fan und sage, ja, der Datenschutz ist wichtig, aber wir müssen überlegen, ist es heute opportun, mit dem Datenschutz unter dem Standard, den wir heute haben, weiterzuleben? Oder müssen wir vielleicht überlegen, den Datenschutz runterzufahren und jetzt aber die Datensicherheit auf ein anderes Level heben? Also den Menschen draußen zeigen, ja, wir müssen mit dem Datenschutz runtergehen für eure Sicherheit, aber ganz transparent zeigen wir euch, Wie sicher sind aber eure Daten, die wir haben, dann bei uns? Also es ist quasi ein Ausgleichsgeschäft. Ne? Also wir müssen gucken. Wenn ich das eine bekomme, verspreche ich euch, die Daten sind sicher, dass wir Sicherheit in den Daten ganz offen kommunizieren, dann vertrauen uns die Menschen noch mehr und sagen, ja, arbeite mit unseren Daten, aber arbeitet bei jedem Menschen mit seinen Daten. Und wir werden uns wundern, wie einfacher es wird, zumindest auch in den Verfahren Leute vors Gericht zu bringen. Und dann denke ich auch, dass wir bei Jugendgerichten und auch Strafgerichten aber auch damit umgehen müssen. Die sind auch überlastet. Wir müssen die Richter, wir müssen Staatsanwälte, Amtsanwälte auch in Schulungen reinbringen. Ich sag mal, die das Thema Islamismus nochmal näher beleuchten, dass die eigentlich wissen, über welche Dimensionen wir mittlerweile reden, dass die überhaupt wissen, was ist denn Islamismus. Die lesen es wahrscheinlich auch nur in den ein oder anderen Zeitungen, weil sie aber eben aufgrund der Arbeitsbelastung auch gar nicht schaffen, diese Fortbildung. Aber wir müssen da größer und breiter denken. Dann haben wir auch die Chance, wie sagen wir in der Polizei, vor die Lage zu kommen. Weil wir müssen irgendwie anfangen, erstmal einzuholen, überholen, um dann auch zu gestalten im Umgang, was ist innere Sicherheit und was kann Polizei leisten. Und auch die Justiz bei den Gesetzen, die wir aktuell haben.
Ja, ich glaube, es fehlt an vielen, vielen Stellen, vor allem in den Bereichen, in denen auch wichtige Entscheidungen getroffen werden, in denen gehandelt werden muss, da fehlt es an Wissen. Es fehlt an Wissen über Islamismus. Ich weiß das in der Justiz. Ich halte ab und zu mal Vorträge bei Richtertagungen. Und da ist einfach noch eine große Lücke in der Justiz. Sie ist sicherlich bei der Polizei, sie ist sicherlich auch in den Ämtern. Und ich glaube auch, dass man den ganzen Bereich der Prävention und der Deradikalisierung nochmal neu aufstellen muss. Weil die Prämissen, von denen teilweise ausgegangen wird, und das sage ich, weil ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe und auch mehrfach mehrjährige Projekte evaluiert habe, da geht man davon aus, das sind die eigentlichen Opfer, sind die Täter, das sind diejenigen, die unter Diskriminierungserfahrung leiden, die irgendwie Pech gehabt haben im Leben und denen man jetzt helfen möchte. Und man kommt überhaupt nicht auf die Idee, dass es sich auch um Menschen handelt, die gar nicht glauben, dass man ihnen helfen soll, sondern die vollkommen gefestigt in einer abstrusen Ideologie sich bewegen, aus der sie Selbstbewusstsein ziehen, wo sie sich überlegen fühlen, wo sie Sinn im Leben daraus beziehen und gleichzeitig auch noch in einem großen Netzwerk sind. Also das sind ja, selbst wenn sie alleine losziehen, die sind zumindest virtuell, aber auch häufig ganz real in einem Netzwerk von Gleichgesinnten, die sie darin bestärken und die das mit ihnen teilen. Und das ist das große Problem. Und das wird aber nicht gesehen. Ja? Also Islamisten sind zunächst erstmal keine Opfer, sondern sie sind Personen, die andere zu Opfern machen. Also man muss die ganze Sache mal vom Kopf auf die Füße stellen.
Ja, also dem kann ich mich absolut anschließen. Erstmal würde ich gerne eine Sache klarstellen. Ich bin aktuell nicht als Anwältin tätig, sondern nur Juristin. Und Muslimin ist die Bezeichnung, die ich bevorzuge, statt Muslima. Das muss ich sagen, damit nicht irgendwelche Leute sagen, ich maße mir an, hier als Anwältin aufzutreten.
Und, dann nehme ich das auf meine Kappe.
Alles gut. Nee, kein Problem. Aber das ist halt durchgängig, dass die Leute mich natürlich so kennen. Aber ich hole gerade meine Zulassung wieder zurück, damit ich da wieder Ruhe habe.
Ich habe einfach bei Wikipedia nachgelesen.
Genau, das ist auch richtig so. Ist auch richtig. Ich wollte jetzt auch nicht zu viele Minuten damit verwenden, aber nur für die Öffentlichkeit, damit man mir das nicht unterstellt. Also der Kampf gegen den Islamismus, das, was Frau Schröter gerade bezeichnet hat, der endet oftmals darin, dass viele denken, dass die Muslime, welche auch immer das sind, die Opfer sind. Ja, an der Stelle will ich gerne einhaken. Beim Kampf gegen Islamismus geht es nicht darum, den Islam zu bekämpfen. Also das hat Frau Schröter auch klar und deutlich heute gesagt. Und ich bin mir sowas von sicher, dass unter den Kommentaren oder morgen wieder zu lesen ist, Frau Schröter ist Islamfeindin Muslimfeindin, Rassistin, Ausländerfeindin. Über Sedan Atesh wird auch sowas geschrieben. Ich habe eine liberale Moschee gegründet, wo wir kämpfen gegen die Menschen, die Religion missbrauchen für politische Ideologien, für Hass, für Gewalt und die Abschaffung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Gegen diese Leute kämpfen wir. Das sind die Leute, die als Opfer betrachtet werden in bestimmten Zusammenhängen. Insbesondere, und das finde ich jetzt gerade wieder unerträglich, schon am Tag 1 nach diesem Anschlag, Samstag war der Anschlag in der Nacht, Sonntag gab es eine Kundgebung vor dem Brandenburger Tor. Da steht eine junge Frau, das kann man in den sozialen Medien das Video sich anschauen, und sagt, sie habe gehofft, dass es sich um einen weißen Christen handelt, der der Täter ist. Also das war wirklich absurder geht's doch gar nicht. Also so viel Schutz für Extremisten, Terroristen. Diese Terroristen bedrohen uns Muslime und sie missbrauchen unsere Religion. Ich kann das hier nochmal in aller Deutlichkeit wiederholen. Unser Kampf gilt ja nicht dem Islam. Unser Kampf gilt denjenigen, die unseren Rechtsstaat, unsere Religion, alles missbrauchen für ihre Ideologien.
Ja, und dazu muss man sagen, wie Frau Attisch eben auch erwähnt hat, Muslime, liberale Muslime sind die ersten Opfer dieser Islamisten. Und deshalb ist es völlig absurd anzunehmen, wenn man Islamismus kritisiert, sei man islamfeindlich. Das Gegenteil ist der Fall. Man setzt sich ein für die Muslime, die friedlich sind, für die Muslime, die sich in unserer Gesellschaft aktiv einbringen, die liberale Ideen haben, die zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, die nämlich bedroht sind, nicht umsonst. Sonst ist Frau Attisch unter Polizeischutz, genau wie einige andere, die öffentlich sichtbar werden, weil sie eben den Islamismus als Muslime auch kritisieren. Und das, ich verstehe auch nicht, dass das immer noch nicht in die Köpfe hineingeht.
Herr Wie, wenn ich nochmal anspreche auf diese junge Dame, die da offensichtlich verzweifelt versucht, ihr Narrativ zu retten, weil sie nicht damit klarkommt, dass ein Moslem, den sie ja eigentlich sozusagen als Bestandteil ihrer multikulturellen Vielfalt verherrlicht, der Täter ist, der mutmaßliche, sagen wir immer im Radio, weil das ist so journalistischer Gebrauch. Da passiert jetzt so einiges. Gerade aus linken Milieus hört man oft den Spruch, all cops are bastards. Das deutsche Pendant wäre jetzt das Schimpfwort Bullenschweine. Also Polizei als Feindbild. Das hat ja bei Linken eine lange Tradition. Wie fühlen Sie sich eigentlich jetzt so als Polizist in dieser Situation? Sie beschützen Ihre Kritiker und plötzlich verstummt sogar deren Kritik, zumindest größtenteils.
Na, wir sind es ja gewohnt. Ne? Also ich bin jetzt seit 97 bei der Polizei und habe wirklich so einiges erlebt, wie man Polizisten beschimpft, wie man Polizisten angreift, verletzt, bespuckt. Also das ganze Portfolio, wie fühlt man sich? Also ich glaube, man muss der Wahrheit mal ins Gesicht schauen. Wo stehen wir? Wer sind wir? Wer wollen wir sein? Und ich glaube, bei manchem kommt es nicht an, wo wir wirklich stehen. Und eigentlich, ich glaube auch, dass die Leute, die so reden, gar nicht wissen, wer sie eigentlich wirklich sind, sondern dir wird was in den Kopf gesetzt, was irgendwie so reinpasst. Deswegen, ich glaube, ich wollte noch mal um eine andere Sache kommen. Ich glaube, den Islamismus, aber jeglichen Extremismus, den müssen wir anfangen, im Social Media zu bekämpfen. Ich glaube, das ist quasi das Einfallstor, gerade für junge Leute, die sich radikalisieren. Die ziehen sich zurück in ihre Wohnung und werden bespielt. Und wenn wir da nicht irgendwann mal davor die Lage kommen, also an die Provider, an die Anbieter im Social Media, die da mit verschiedensten Plattformen unterwegs sind, Da muss der Gesetzgeber ran, da muss der europäische Gesetzgeber ran, da müssen ganz andere Barrieren rein, dass diese ganzen Propagandavideos gar nicht in Europa landen. Technisch ist heute, glaube ich, eigentlich irgendwie alles möglich. Wir hacken alle möglichen Dinge. Es muss auch möglich sein, dass wir Propaganda verhindern in Europa. Ich glaube, da haben wir schon mal einen riesen Sieg errungen. Und ich glaube auch, dass so eine Menschen, die wie Sie gerade angesprochen haben, sich da irgendwas, mein Weltbild wurde zerstört, ein Islamist ist in die Demo gefahren, irgendwo rein, dass die irgendwann mal geerdet werden. Und ich glaube, das ist auch ein Stück, auch die werden im Social Media mittlerweile wirklich gesteuert, gelenkt, diese Meinungen, diese ganzen Bubbles, in denen sich Menschen aufhalten. Das ist gezielt, das ist manchmal auch politisch ganz gut gemacht, muss man sagen. Aber da ist sämtlicher Extremismus uns als staatlicher Institution total voraus.
Herr W., darf ich Herrn W. da ganz kurz was anschließen?
Ja, weil gerne.
All cops are bastard. Ich werde seit 20 Jahren von Polizeibeamten beschützt. Ja, also in der Situation habe ich natürlich auch eine ganz andere Meinung dazu. Und zwar auch Verallgemeinerung ist ein Thema. Also wenn wir mit solchen Linksextremisten oder mit Linksliberalen, mit bestimmten Leuten aus diesem Milieu sprechen über Islam und Muslime, dann wird uns ganz oft der Vorwurf gemacht, wir sind nicht differenziert genug und wir verallgemeinern. Aber hier verallgemeinern Sie. Eine Frage an Sie, Herr W., das werden Sie wissen, dass es am Rande oder innerhalb des CSDs auch immer wieder Leute gibt, die sagen, wir wollen den CSD ohne Polizei. Mhm. Also diese Situation kennen wir ja auch. Also so viel Polizeihass oder gegen den Staat, dass sie sagen, wir wollen demonstrieren ohne euch. Wie stellen Sie sich diese Welt vor?
Na, ich sag mal so ein bisschen sarkastisch, wenn der Bastard plötzlich beautiful wird, also all cops are beautiful. Also wenn man Hilfe braucht, dann sind wir plötzlich nicht mehr die Bastards, sondern beautiful. Also in der Sphäre bewegen wir uns ganz häufig. Gestern sind wir die Doofen und morgen ein Glück kommt die Polizei. Also die Aufgabe der Polizei ist ja Prävention, einmal zu aufzupassen, dass nichts passiert, weil wir die Lage vielleicht doch nicht in unser Bubble-Haus einschätzen, sondern weil wir da doch beruflich realistischer unterwegs sind, Gefahren ganz anders beurteilen können. Und wir werden die Menschen nie so weit bekommen, dass alle einen mögen und so. Ich glaube ganz fest daran, dass jeder seine eigene Lehre irgendwann zieht und merkt, wie wichtig Polizei ist, wie wichtig Feuerwehr ist, wie wichtig eigentlich jeder in der Demokratie in seiner Rolle ist. Weil das, was wir heute haben, das hat sich aufgebaut über Jahrzehnte und das ist ein gutes Land. Und einige wissen gar nicht, und das sage ich ganz offen, wie gut es uns eigentlich geht, welchem Sozialstaat wir leben. Also es gibt viele Aspekte, die Deutschland doch privilegiert. Und ich sage, so als Privatperson, wer uns nicht mag, der kann sich auch eine Demokratie oder eine Diktatur aussuchen, die ihm mehr Spaß macht als die, in der wir hier leben. Wir leben in einer Superdemokratie.
Jetzt nochmal ganz kurz, der Moderator, zweierlei Dinge. Zum einen denke ich ja tatsächlich, dass der Attentäter mitten in den CSD reingefahren wäre, wenn der nicht polizeilich geschützt gewesen wäre. Deshalb ja, war er ja, ja in einer Nebenstraße. Der zweite Punkt, Herr W., Meinungsfreiheit und Zensur im Netz ist ein heißes Thema. Debattieren wir manchmal auch im Forum. Vermintes Gelände. Man kann sich vieles wünschen und hat dann plötzlich Kollateralschaden auf der anderen Seite. Aber das wollte ich hier gar nicht diskutieren. Ich wollte es nur anmerken, damit es klar wird, dass wir das hier auch gehört haben. Und das Letzte ist letztlich, wir hatten immer dieses Narrativ, die eigentliche Gefahr geht von den Rechten aus. Also von der AfD, den Identitären, den neonazistischen Gruppen und. Das wurde auch noch so in den Medien vor dem CSD so immer wieder erwähnt. Wie schätzen Sie das denn ein? Wo ist denn die größere Gefahr oder die substanziellere Gefahr? Ist die rechts oder ist die islamistisch? Oder kann man das gar nicht so fragen, weil Sie ja schon gesagt haben, Islamisten sind eigentlich Rechte.
Die Gefahr kommt doch von allen Extremisten. Exakt genau das ist der Punkt. Also ich verstehe das als liberale Muslimin, säkulare Muslimin gar nicht, dass diese Leute einfach mal nicht schauen, was Frau Schröter vorhin ja beschrieben hat, wie sehr wir Muslime unter diesen Extremisten leiden. Also innerhalb der islamischen Gemeinschaft, innerhalb der Weltgemeinschaft der Muslime existieren eben diese Extremisten, die sich gegenseitig auch töten und am allermeisten auch Muslime töten. Das ist das eine. Also da muss man einfach mal ein bisschen lesen oder ein bisschen zuhören. Und dass von Rechten ausschließlich die Gefahr ausgeht, diese Erzählung ist auch nochmal eine Lüge, eine politische Lüge ganz einfach, weil die meisten extremistischen Anschläge waren nun mal statistisch gesehen von Islamisten. So ja? Auch wenn es eine große Gruppe von deutschen, weißen, deutschen Rechten gibt. Gleichzeitig haben wir Faschisten auf der türkischen Seite mit den Grauen Wölfen und Milli Görüş, all diese Gruppierungen, die auch radikal sind, die auch beobachtet werden. Die Muslimbrüder, das ist eine große Gruppe von Gefährdern. Also der Blick wird wirklich sofort weggeschoben, weil man hat seinen Feind. Und der Feind ist die AfD, der Feind ist rechts und diese Leute denken dann also in den Diskussionen verzweifle ich auch darüber, dass sie gar nicht darüber nachdenken, warum es eigentlich diese Partei gibt, wie ist sie entstanden, wer wählt diese Partei inzwischen und da gibt es auch wieder diesen Pauschalisierungsvorwurf. Ja, also wir dürfen nicht pauschalisieren in eine Richtung, aber wenn es um die AfD-Wähler geht, ja, ohne dass ich jetzt hier irgendwelche rechtsextremen Fantasien irgendwie unterstütze, selbstverständlich nicht, aber ich werde ja auch als rechts bezeichnet, wie gesagt, wenn ich das sage, eine pauschale Verurteilung aller AfD-Wähler ist eine pauschale Verurteilung. Diese Leute werden alle als dumm und als antidemokratisch, als Nazis beschimpft. Das geht logisch nicht zusammen.
Also ich sehe ein Problem, dass unter rechts, und jetzt erlebe ich das ja auch wieder in den sozialen Netzwerken, die ich verfolge, dass aus den Kreisen linker Aktivisten, linker Parteien, aber auch selbst der LGBT-Community kommt jetzt wieder die Narrative, es war ein rechter Anschlag. Und damit ist aber nicht gemeint, dass Islamismus rechts ist, sondern man fantasiert da etwas herbei, was tatsächlich nicht existierte. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es viel Berechtigung, Islamismus als rechte Bewegung zu bezeichnen, weil schauen wir mal an, was die wollen. Ja, die wollen einen Führerstaat, die wollen einen Staat, in dem es nur ein Gesetz gibt und nur eine Handvoll Personen legitimiert Konflikt aus, wie die Gesetze zu sein haben, wie man den Koran zu interpretieren hat. Wir sind gegen jegliches Freiheitsrecht, wir sind gegen die Demokratie. Also die sind das, was man vollkommen faschistisch nennt. Und das haben aber diejenigen, die die ganze Zeit davon ausgehen, ja, der Feind steht rechts und deshalb können wir Muslime, auch Islamisten, nicht als Täter benennen. Die haben ein wirklich defizitäres Bild davon, was tatsächlich rechts ist. Und davon, abgesehen natürlich auch, gibt es diese Verbindung zwischen Islamismus und Ultranationalismus, also Faschismus. Frau Attisch hat die grauen Wölfe genannt. Das gibt es eben auch. Ja. Und ich meine, wer eine linke Position haben möchte, sollte eigentlich so verantwortungsbewusst sein, sich mal klar zu machen, was ist denn eigentlich rechts? Ja? Und was ist faschistisch? Und nicht nur in so einer kleinen Box sich gedanklich bewegen, sondern auch tatsächlich mal Strömungen in den Blick zu nehmen, die wir hier mittlerweile auch haben.
Das sind ja alles so Begrifflichkeiten, die auch ein Stück weit die politische Debatte belasten, sag ich mal ganz diplomatisch. Da gibt es eine große Selbstblockade durch Naivität, Political Correctness, auch Angst vor dem Vorwurf des antimuslimischen Rassismus.
Mhm. Ein Wort, was ich nicht akzeptiere. Meine Religion ist keine Rasse.
Ja, und der Begriff ist ein konstruierter und der hat eine Geschichte und die Geschichte hängt mit den islamistischen internationalen islamistischen Organisationen zusammen.
Aber ist so ein Anschlag mit all den schrecklichen Folgen für die einzelnen Menschen, die dort überfahren worden sind, ein Weckruf oder auch ein Impuls, sich mal sozusagen von Selbstblockaden zu lösen und nochmal neu nachzudenken, auch dem Vorwurf, Beifall von der falschen Seite zu bekommen, zu entgehen und Common Sense einzuspielen. Herr W., Sie haben lange Zeit nichts gesagt.
Ja, sagen Sie bitte was. Also ich sag mal noch ein Zitat vorher. Also für mich ist es so ein Extrem, vielleicht immer das nächste Extrem. Ne? Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, was auf den Social-Media-Seiten unserer Seite los war, GdP, was da für
Hetze...
Gewerkschaft der Polizei los, was da für eine Hetze und in den Kommentaren war, trafen nicht die Falschen. Ihr habt echte Täter importiert. Ein Extrem fördert immer das andere. Wir müssen gucken, alle Extreme irgendwie runterzubringen. Aber ich wollte gerade was zu Ihrer vorhergehenden Frage wie war die nochmal? Können Sie die nochmal?
Ich glaube, wir waren beim rechten Narrativ, waren wir da noch?
Also ich habe heute mit einem Kollegen geredet, der wirklich auch vor Ort war und sagte, ihm fällt immer nur auf und heute ganz bewusst, ob der Redenschreiber eigentlich immer der gleiche ist oder derselbe ist. Also er hat immer das Gefühl, nach jedem Anschlag, Mitgefühl, das ist was Menschliches, das erwarte ich, ne? Das kann ich dann äußern. Aber die Menschen, und der ist ein ganz normaler Kollege, aber er ist auch der Mensch dahinter, ne? Hinter der Uniform. Und der sagt, also es ähnelt sich jede Rede nach allem, was passiert. Er sagte, wir geben uns alle Mühe hier bei der Polizei, wir wollen einen guten Einsatz, also alle Leute sollen heile nach Hause kommen. Also wir haben ja auch, ich sag mal, es ist ja eine Berufung, unser Job, ne? Also als Polizist ist jetzt nicht der Job, wo man da irgendwie immer der Sympathiebär ist, sondern ganz häufig, den will man ja gar nicht sehen, wenn der Polizist kommt. Und und er hat das Gefühl, es sind dieselben Reden jedes Mal und wir werden alles besser machen, wir werden alles anders machen. Dann kommt so eine Idee mit einer Fußfessel und da wird es keinen Terroristen mehr geben, weil alle eine Fußfessel tragen. Die große Frage ist immer, was wird am Ende wirklich anders oder wappt es jetzt so ab und wir haben so, ich sag mal aus Spaß, in 10 Tagen, weiß ich nicht, gibt es ein Fußballspiel, was total toll ist, ganz oberste Seite und dann reden wir nie wieder drüber und meine Befürchtung ist, wir sind alle total aufgewühlt und es wird sich abkühlen. Das ist jetzt eine Prognose, ich möchte sie mir gar nicht ausmalen, aber sie wird so kommen. Und in einer Woche reden wir noch ein bisschen drüber, in 2 Wochen gar nicht mehr und dann ist ja noch der doofe Wahlkampf, da wollen wir auch nicht, dass es da ein Thema ist hier in Berlin. Also eigentlich, wir müssten wirklich mal zusammenkommen und ich plädiere immer für den runden Tisch, dass die Praktiker mit den Theoretikern zusammenkommen und eigentlich mal wirklich Maßnahmenbündel, so wie wir als Polizisten sagen, mal aufschreiben, mal gucken, was ist eigentlich realistisch, den Menschen draußen auch zeigen und sagen, was geht denn jetzt eigentlich, wo ist der Weg, den wir jetzt gehen? Also jeder hat jetzt eine Idee, es wirkt aber wie unabgesprochen, weil jeder hat plötzlich eine Idee und am Ende kommt hier Landesrecht, Bundesrecht zusammen und es wirkt wie ein Durcheinander und die Menschen draußen sind nicht mehr wie früher, die gucken ins Social Media, die gucken irgendwohin, die vernetzen sich und die merken, Es geht nicht den Schritt voran und den müssen wir aber bilden, weil wir sonst die Menschen verlieren.
Ja, wie das, was Sie da gerade schildern, das spiegelt auch so ein bisschen das wieder, was wir hier in der Redaktion des Forums von SWR Kultur so besprochen haben. Alle sind betroffen, ganz besonders die Politiker. Die einen waren vor Islamophobie, die anderen fordern Abschiebung. Dazwischen stehen liberale Muslime, die doppelt unter Druck geraten. Natürlich kommt auch die Warnung, dass die AfD profitiert. Viele Attentate der jungen und jüngsten Vergangenheit hat die Öffentlichkeit nicht mehr auf dem Schirm, weil es zu viele sind. Und in 2 Wochen spätestens läuft die nächste Sau durchs Dorf. Ist denn Fatalismus eine Antwort?
Darf ich da ganz kurz einlenken? Was das Thema falsche Freunde anbelangt, das brennt mir auf den Nägeln. Und zwar, lieber Herr Ihm, jetzt bin ich 63, habe ich vorhin schon erwähnt. Ich habe mit 20 Jahren angefangen, da ist mein erstes Buch auch erschienen, Wo gehören wir hin? Da habe ich die Themen Zwangsheirat, Ehrenmord, also über all diese Sachen geschrieben und sogar, also damals schon wurde mir vorgeworfen, dass das Ausländerfeindlichkeit schürt, wenn ich beschreibe, was in der Parallelwelt der Migranten so passiert. Und zwar den Mädchen passiert, den jungen Frauen passiert. Also ich Frauenrechtlerin von Grund an, seit ich denken kann. Ich war verzweifelt, weil es waren linke Liberale, es waren die Leute, von denen ich gedacht habe, ich kriege von denen Unterstützung. Die haben mir damals in den 80er Jahren vorgeworfen, ich würde rechts bedienen. Ich werde angeschossen in einer Beratungsstelle für Frauen aus der Türkei. Man macht mir den Vorwurf, dass ich sage, es war ein Türke, der auf mich geschossen hat, weil das könnte Ausländerfeindlichkeit schüren. Und so geht das weiter. Ich kann Ihnen unendlich genau diese Geschichten weiterziehen. Ich eröffne eine liberale Moschee und ich kämpfe jetzt gegen Zwangsheirat. Das hat mir den Personenschutz eingebracht, weil am Ende die ganzen traditionellen Islamisten etc. dagegen waren, dass ich einen eigenen Straftatbestand gefordert habe. Aber wer waren meine politischen schlimmsten Gegner? Das waren die Linksliberalen, SPD, Grüne, Linke. Vor allem aus diesen Kreisen, nicht alle natürlich, aber vor allem aus den Kreisen kam die Anfeindung, du bedienst rechts, du bedienst die Falschen. Und du kriegst Applaus von der falschen Seite. Multikulti-Irrtum, der Islam braucht eine sexuelle Revolution. All meine Bücher hieß es, und so geht das die ganze Zeit weiter. Ich höre jetzt gleich auf, die Moscheeeröffnung ist eine liberale Moschee, die für Frauenrechte steht, geschlechtergerechte Lesart des Koran, für LGBT-Rechte. Ein offener Islam, der alle Menschen einlädt, auch Ex-Muslime kommen zu uns. Und von wem kriege ich wirklich nicht die Unterstützung politisch, die ich eigentlich erwartet habe, von einer rot-rot-grünen Regierung, die mit falschen Freunden sich abbilden lässt. Sie kennen das Bild von Bettina Jarasch. Inzwischen bei Lanz ist es gezeigt worden. Sie umarmt den Imam von der Nachbarschafts- und Begegnungsstätte in Neukölln. Und mich erklärt sie zu einer rechten Person. Also in dieser wirklich verrückten Kombination stecken diese Leute fest und schreien uns liberalen, säkularen Muslimen zu, wir würden falsche Freunde haben. Sie haben meiner Ansicht nach eher die falschen Freunde auf der muslimischen Seite, nämlich Extremistenunterstützerinnen und Unterstützer.
Frau Schröter, noch mal ganz kurz zu meiner Frage. Wir sind auch gleich zu Ende, weil die Zeit uns wegläuft. Wenn Fatalismus also natürlich keine Antwort ist, was ist denn die Antwort?
Aufklärung, immer noch Aufklärung. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir Wissen benötigen, wir müssen Wissen generieren und wir müssen Wissen in die Gesellschaft hineintragen und auch in bestimmte Gruppen, ganz besonders, die eben damit betraut sind, dass zu garantieren, dass unsere Gesellschaft als freie Gesellschaft weiter existieren kann. Und von daher nützt es nichts. Also wir können nicht in eine heillose Repression verfallen. Wir können auch nicht fatalistisch sein und ins häusliche Biedermeier zurückziehen. Jeder ist gefragt, sich zu beteiligen an der gesellschaftlichen Debatte, natürlich zivilisiert zu debattieren. Hassrede halte ich auch nicht für sinnvoll. Aber was sollen wir sonst tun? Wir sind eine freie Gesellschaft, in der das Volk, das souverän ist und das Volk die Verantwortung auch hat, über wichtige Dinge zu sprechen. Und wir sind alle aufgefordert, zu garantieren, dass es so eine freie Debatte gibt. Und Frau Attisch und Herr W. und auch ich, wir sind aufgefordert, das nötige Wissen beizusteuern, damit das nicht in die Irre geht.
Das Volk, und vielleicht kann man sogar noch ergänzen, die Bevölkerung. Das war Terror beim CSD. Wie geht es jetzt weiter? Unser Thema hier im Forum in SWR Kultur mit Seyran Atesh, Juristin, Autorin und progressive Muslimin, Professor Dr. Susanne Schröter, Kulturwissenschaftlerin, und Stefan W. von der Gewerkschaft der Polizei in Berlin. Mein Name ist Thomas Ihm.